Moin Moin und rein in die neue Folge. Folge 6. Fortuna Düsseldorf stürmt das Hamburger Millern-Tor und schmeißt St. Pauli aus dem Pokal. Ein Tag später ziehen die Roten Teufel nach und schlagen die alte Dame in Berlin. Herr Tanner plakatieren im Nachgang des Spiels an verschiedenen Orten der Hauptstadt das Konterfei Kai Bernsteins. Am Freitag läuten Fans von Chemie Leipzig und Rot-Weiß Erfurt das Wochenende ein, in dem beide Kurven den Nachthimmel über dem Alfred-Kunze-Sportpark erhellen. In Heidenheim feiern die heimischen Ultras das 15-jährige Bestehen mit einer Choreo, während die Gäste aus Dortmund ihre Iron City feiern. Am Samstag zeigt die Kölner Südkurve beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt eine Pyroshow, die sich gewaschen hat. Später gibt's Ärger in der Stadt und die BFE stellt Kölner Fans am Szenetreffpunkt. Werder Bremen startet in die Feierlichkeiten zum 125. und der VfB Stuttgart marschiert Richtung Europa. In Liga 2 festigt St. Pauli Platz 1 und demonstriert mit etwa 10.000 Fans durchs Viertel. Am Abend fällt der HSV mit 15.000 Mann im Berliner Olympiastadion ein und fackelt den Block ab, während Hertha-Fans für eine rund 30-minütige Spielunterbrechung sorgen und diese auch begründen. Tags drauf gehen die Proteste in Hannover gewohnt weiter. Hansa Rostock moniert die fehlende Gastfreundschaft in Niedersachsen und in Elversberg gibt's Zitronen statt Tennisbälle. Das und mehr in der neuen Folge. Und damit moin und herzlich willkommen zur 6. Folge Kurvenhelden, der Podcast Fußball und Fankultur. Eine englische Woche liegt hinter uns mit dem DFB-Pokal. Die ersten beiden Viertelfinalpartien wurden gespielt, und zwar St. Pauli gegen Düsseldorf. Da setzen sich die Düsseldorfer mit, ja, weiß ich gar nicht, 5-6 oder so nach Elfmeterschießen durch. Und am Tag danach gewann der erste FC Kaiserslautern mit 3-1 bei Hertha BSC. Und somit stehen die ersten beiden Halbfinalteilnehmer mit Düsseldorf und Kaiserslautern fest. Und in der kommenden Woche geht es dann weiter mit Stuttgart gegen Leverkusen und Saarbrücken gegen Gladbach. Und dann hätten wir das Halbfinale komplettiert. Und wir starten dann eben auch am Millern-Tor am Dienstag. Abend empfing der FC St. Pauli die Fortuna aus Düsseldorf und St. Pauli startete dort mit einem Fanmarsch durchs Viertel zum Millern-Tor. Ja, die Düsseldorfer Fans hatten dann eben auch reichlich Pyrotechnik mitgebracht ans Millern-Tor und feierten im Anschluss des Elfmeterschießens mit der Mannschaft vor der Kurve lautstark und untermalt von Feuerwerk. Ja, und nach Spielschluss gab es ein bisschen Aufregung über den letzten Elfmeter von Christos Tscholis. Der hat vor der Südkurve St. Pauli nämlich ja den letzten Strafstoß in Panenka-Manier reingelupft und ist dann vor die Südkurve gelaufen und hat die Hände ans Ohr gehalten, so nach dem Motto, ich höre nichts. Und darauf gab es ein bisschen Ärger. Ich glaube, der Trainer von Düsseldorf hat auch kritisiert, dass er den da so lässig reingelupft hat, aber ich wurde auch vor kurzem nochmal gefragt, wie siehst du das eigentlich, wenn man da so vor der Kurve jubelt, und ich sage euch ganz ehrlich, ich finde es nicht schlimm, und dann darf man sich aber auch nicht wundern oder dann darf man auch nicht sauer sein oder sich wundern, wenn es dann ein dementsprechendes Echo gibt, und ich finde, das gehört zum Fußball mit dazu, da darf man auch mal provokant vor des Gegners Kurve jubeln, und die Kurve hat dann eben auch Freifahrtschein, darauf zu reagieren, in meinen Augen. Alles klar, dann gehen wir weiter auf den Mittwoch, denn da fand das zweite Viertelfinale statt. Hertha BSC empfing den ersten FC Kaiserslautern, also das zweite Zweitliga-Duell. Insofern haben wir dieses Jahr das Novum, glaube ich sogar, dass man zwei Zweitligisten im Halbfinale hat. Und ja, Kaiserslautern ließ da im Olympiastadion in Berlin relativ wenig anbrennen, gewann mit 3-1 und feierte nach Spielschluss diesen Sieg gebührend. Und im Nachgang der Partie tauchten an verschiedenen Orten in Berlin Plakate auf von Herthanern. Und zwar zu Ehren Kai Bernsteins, ein echter Berliner, mit der Aufschrift: Deinen letzten Weg gehst du nicht allein. Und am Freitagabend kurz darauf empfing der erste FC Heidenheim die Borussia aus Dortmund. Beide Fanszenen hatten da Choreografien vorbereitet. In Heidenheim feierte man 15 Jahre Ultras. Und zwar mit dem Spruchband: Heute stehen wir in der Kurve, schreien Heuner nach vorn. Heuner, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist Schwäbisch für Heidenheim. Und in der Dortmunder Kurve feierte man die Iron City mit reichlich Pyrotechnik. Dann schauen wir uns an, was am Samstag in der Bundesliga gelaufen ist. Am Samstag um 15.30 Uhr empfing der 1. FC Köln die Eintracht aus Frankfurt und konnte endlich mal wieder einen wichtigen Dreier einfahren, gewann mit 2:0. Und die Südkurve Köln zeigte dabei eine Pyroshow, die sich gewaschen hat. Da können wir gespannt sein, was sich der DFB diesmal für eine Strafe ausdenkt. Beim letzten Mal waren es ja irgendwie 500.000 Euro beim Derby, bei der Derby-Choreo gegen Mönchengladbach. Und wenn man da den gleichen Maßstab ansetzt, dann dürfte die Strafe wahrscheinlich wieder ähnlich ausfallen. Aber wir wollen ja noch trotzdem einmal ganz kurz reinhören. Ja, bitte unterlasst das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, denn der DFB ist gerade in Bestrafungslaune. Nach Abpfiff gab es noch in der Stadt ein bisschen Ärger anscheinend. Anscheinend sind sich da Frankfurter und Kölner über den Weg gelaufen. Es kam zu einem kleinen Techtelmächtelchen, in dessen Folge Kölner Fans von einer BFE-Einheit festgehalten wurden. Und es wohl auch mehrere Verletzte gab. Der Kölsche Klüngel, die Fanhilfe Köln, hat sich dazu geäußert und auch Medieninformationen, die Polizeiberichte abgeschrieben haben, zurückgewiesen, und zwar ganz entschieden. Und die Fanhilfe schreibt: Etwa 400 FC-Fans auf dem Rückweg aus dem Müngersdorfer Stadion wurden am alten Militärring anlasslos für eine Dreiviertelstunde in einem Polizeikessel festgehalten. Des Weiteren war ein Anwalt bereits vor dem gewaltsamen Aufbruch mehrerer Türen des Vereinsheims vor Ort, wurde jedoch daran gehindert, die Maßnahme von Beginn an zu begleiten. Erst als die Räumlichkeiten bereits betreten und die Durchsuchung im Gange waren, wurde einem Anwalt Zutritt gewährt. Ja, und wir haben keinen Grund, diese Stellungnahme des Kölschen Klüngels anzuzweifeln und sprechen den betroffenen Kölner Fans unsere volle Solidarität aus. Ein paar Kilometer weiter südlich in Mainz begann Werder Bremen mit den Feierlichkeiten des 125. Geburtstag des SV Werder Bremen. Und dabei zeigte man eine Blockfahne über den ganzen Auswärtsblock im Stadion am Europakreisel mit dem alten Wappen des Fußballvereins 1899 Werder und eine große Blockfahne mit Teilen der damaligen Mannschaft vor der damaligen Heimspielstätte. Ja, Werder Bremen hat dann auch am Sonntagabend bzw. Montagnacht den 25. Geburtstag am Osterdeich gefeiert mit einer großen Pyroshow. Davon haben wir auch euch Videos zur Verfügung gestellt. Am kommenden Wochenende soll dann ja die große Choreo im ganzen Weserstadion folgen gegen den 1. FC Heidenheim. Sollen auch bitte alle Werder-Fans bereits um 15 Uhr am Platz sein, alle haben mit anzupacken. Das ganze Stadion wird gebraucht. 125 Jahre SV Werder Bremen am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Heidenheim. Und ein Blick lohnt sich dieser Tage auch immer wieder auf den VfB Stuttgart. Denn die Schwaben sind drauf und dran, wieder nach Europa zu marschieren und haben auch in Freiburg nichts anbrennen lassen und 3:1 gewonnen. Das Ganze ging los mit einer kleinen Choreografie. Wir sind die Jungs aus Cannstatt, und geendet ist das Ganze dann mit dem Klassiker, der gerade in den Stuttgarter Kurven rauf und runter läuft. Nach all der Scheiße geht's auf die Reise Stuttgart International, auf die Melodie von Wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff.
Nach all der Scheiße geht's auf die Reise.
Und wir haben dementsprechend bei Instagram und auch bei Twitter gefragt, wo glaubt ihr denn, landet der VfB Stuttgart am Ende der Saison? Führt der Weg in die Champions League oder führt er in die Europa League, in die Conference League oder möglicherweise auch nichts von all dem? Und 45% von euch glauben, dass es der VfB Stuttgart dieses Jahr schafft, in die Champions League einzuziehen. Etwa 41% von euch glauben, dass es immerhin die Europa League wird. Aber da der VfB Stuttgart auch noch im DFB-Pokal dabei ist, besteht auch hier noch die Chance, in die Europa League einzuziehen, indem man das Finale gewinnt. Dafür muss man aber erstmal Bayer Leverkusen aus dem Weg räumen am kommenden Dienstag. Und in der zweiten Fußball-Bundesliga ging es dann am Samstag weiter. Der FC St. Pauli empfing im absoluten Spitzenspiel der zweiten Liga als Tabellenführer den Tabellenzweiten, die Spielvereinigung Fürth, und gewann das Spiel mit 3:2. Die Fans von St. Pauli hatten bereits im Vorfeld mobilisiert für eine anschließende Demonstration. Und zwar hieß es in dem Aufruf, ich zitiere, wir wollen und können bei dieser Entwicklung nicht tatenlos zuschauen, sondern wollen ein klares Zeichen setzen gegen Populismus, Menschenfeindlichkeit und faschistische Bestrebungen. St. Pauli-Fans gegen rechts, dieser Spruch ziert seit Jahrzehnten Sticker, Banner, Fahnen und dieses Jahr sogar die Dauerkarten. In den aktuell immer düsteren Zeiten reicht das Zeigen des Symbols im Stadion und Alltag alleine nicht mehr aus. Es gehört mit Entschlossenheit auf die Straße. Kommt man uns nach dem Fürth-Heimspiel am 3.2. auf die Straße und setzt ein deutliches Zeichen gegen Rechtsruck, AfD und faschistische Fantasien für empathische Antworten auf Krise und ein solidarisches Miteinander. Ja, und 10.000 Fans in etwa folgten dem Aufruf und marschierten mit den Ultras durchs Viertel. Am Abend dann das Topspiel im Free-TV zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV. Der HSV mit rund 15.000 Fans im Berliner Olympiastadion mit einer großen Pyroshow und der ersten Zeile der Harmonia-Hymne Stadt Hamburg an der Elbe Auen, wie bist du stattlich anzuschauen, gewann das Spiel auch mit 2:1 und ist damit zurück auf Rang 2 im Meisterschaftskampf mit dem Stadtnachbarn aus St. Pauli. 5 Punkte sind es Rückstand auf Platz 1, aber das Thema des Tages oder das Thema des Abends dann sicherlich die Proteste, die ausgingen von der Ostkurve. Über 30 Minuten musste das Spiel unterbrochen werden. Die Hertha-Fans hatten das dann am Ende sowohl vor der Mannschaft als auch nochmal in einer Stellungnahme eingeordnet. Und auch da wollen wir am Ende nochmal reinhören, was die Ostkurve der Mannschaft nach Spielende zu sagen hatte, denn schließlich mussten die Mannschaften ja für eine halbe Stunde wieder runter vom Platz und waren so ein bisschen ausgekühlt. Das ging nicht ganz kritiklos über die Bühne, aber die Proteste müssen eben auch wahrgenommen werden. Und die Proteste nach 12 Minuten so ein bisschen Tennisbälle zu werfen, ja, an die gewöhnt man sich dann eben auch schnell. Aber Hertha hatte dann eben die Bühne des Abendspiels im Free-TV genutzt und da einmal die große Keule rausgeholt.
So, ich möchte jetzt diese Minute jetzt hier nutzen, nicht um über das Spiel zu reden, sondern um euch zu erklären, warum wir euch und allen anderen hier vorhin 20, 25 Minuten auf den Sack gegangen sind. Ich hoffe, es ist auch irgendein Pressevertreter dabei, der jetzt zuhört. Wir sind die Basis des Fußballs. Wir haben den Fußball anders kennengelernt. Es gab eine Wahl, es gab eine Wahl, wo darüber entschieden wurde oder entschieden werden sollte, ob Investoren in die deutsche Fußballliga einsteigen dürfen oder nicht. Es wurde sich mehrheitlich dagegen entschieden. Daraufhin haben einige wenige bei der DFL sich dazu entschlossen, einfach nochmal zu wählen und das Ganze dann geheim zu machen. Entschuldigung. Und wenn man dann auch noch der Präsident von Hannover 96 ist, Martin Kind, dann wählt man auch noch anders oder dann stimmt man auch noch anders ab, als das es einem der Verein gesagt hat. Soll heißen, diese Abstimmung mit der Zustimmung dafür, dass ein Investor in die Liga einsteigen kann, die ist total falsch, die ist nicht richtig. Und wir müssen uns irgendwie versuchen, dagegen zu wehren. Und das passiert nicht nur hier, das passiert in allen Stadien in Fußball Deutschland. Und wir haben heute dieses Live-Spiel genutzt, um möglichst viele Leute darauf aufmerksam zu machen, deswegen auch mit Spruchband, wo unser Problem liegt. Und deswegen wäre es uns auch egal gewesen, wenn der Schiedsrichter das Spiel abgibt. Denn es liegt nicht an den Leistungen für heute. Wenn wir hier irgendwie am Ende der Saison ein Problem haben sollten, die Punkte haben wir woanders verloren. Es liegt auch nicht daran, dass man hier Punkte verliert, sondern es liegt daran, dass wir wollen, dass dieser Fußball irgendwo noch eine Tradition in der Zukunft behält. Wir möchten, dass der sauber bleibt. Wo wir die Leute versuchen zu stressen. Einfach nur, damit die Kameras auf die Kurven gehen und damit ihnen zeigen, was die Basis von dieser Scheiße hält. Ich hoffe, dass es irgendwie angekommen. Wir wollen euch nicht abkühlen lassen. Das ist die Message. Irgendwie geht es halt weiter. Nächste Woche in Blut gucken wir, dass wir wieder ein Spiel mit. So verbleiben wir heute Abend. Kommt gut nach Hause.
Ja, so viel von der Ostkurve Berlin zu den Protesten an die Mannschaft gerichtet, und die Harlequins Berlin haben dann noch eine Stellungnahme veröffentlicht und die wollen wir euch auch einmal zitieren. 32 Minuten und kein Ende in Sicht. Am gestrigen Samstag haben wir gemeinsam mit der Hauptstadtmafia 2003 für 32 Minuten das Zweitligaspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV unterbrochen. Wir haben mit dieser Aktion die Aufmerksamkeit auf unseren Protest gegen den Investorendeal der DFL gezogen, denn Gründe, gegen diesen Deal zu sein, gibt es unzählige. Wir nennen hier nur ein paar. In einer illegitimen Abstimmung hat die DFL am 11.12.23 den Weg freigemacht für den Einstieg von Investoren. Die DFL hat hierfür bewusst einen geheimen Abstimmungsmodus gewählt und somit ermöglicht, dass Geschäftsführer wie Martin Kind gegen die ausdrückliche Weisung ihres Stammvereins stimmen konnten. Nur unter völliger Missachtung der demokratischen, mitgliedergeführten Vereine konnte dieses Ergebnis zustande kommen. Die 50-plus-1-Regel, die vermeintliche Basis des deutschen Fußballs, wurde somit ins Lächerliche gezogen. Die Investoren CFC und Blackstone sind die aussichtsreichen Kandidaten, die in die DFL einsteigen wollen. Beide Investoren kassieren Geld des höchst umstrittenen saudi-arabischen Staatsfonds PIF. Vermeintliche rote Linien sollen uns Fans beruhigen. Und so versichern die Funktionäre der DFL, dass es zum Beispiel keine Spiele im Ausland geben wird. Es sind dieselben Personen, die sich um ein Saubermann-Image bemühen, aber das Geld von Staatsfonds des Mörders Bin Salman dankend annehmen. Es sind dieselben Akteure, die wissentlich die 50-plus-1-Regel geschleift haben. Es sind dieselben Funktionäre, die zu Beginn der Corona-Pandemie von Demut sprachen. Was davon übrig geblieben ist, kann jeder allerspätestens jetzt sehen. Die Spirale des Geldes wird von diesen Menschen maßlos weitergedreht mit illegitimen Wahlen, die wiederholt werden, bis das gewünschte Ergebnis eintritt. Wir glauben diesen Menschen kein Wort. Es wird keine rote Linien geben. Konkret heißt das, eine weitere Zerstückelung der Spieltage aus gesteigertem Profitinteresse ist möglich. Spiele im Ausland und sogar auf anderen Kontinenten sind möglich. Die Einflussnahme von Investoren wird weiter gestärkt. Gerade Hertha BSC ist ein Negativbeispiel, wohin das führen kann. Die 50-plus-1-Regel wird weiter beschädigt. Genau aus diesen Gründen haben wir uns für die besonders lange, besonders bohrende und besonders anstrengende Protestform entschieden. An kurze Proteste und kurze Unterbrechungen hat man sich scheinbar schnell gewöhnt in Deutschland. Gestern konnte der Protest wieder sichtbarer werden. Für Funktionäre, für TV-Zuschauer, für potenzielle und bereits im Fußball engagierte Investoren und auch für die Fans im Stadion. Ihr habt den Protest einer freien und lebendigen Fankurve gesehen. Wir bestimmen selber, wie lange ein Protest dauern darf, und wir werden uns hierbei auch künftig nicht an die Vorstellungen von Redakteuren, Vereinsoffiziellen oder DFL-Vertretern gebunden fühlen. Nein zu Investoren in der DFL und in den Verein. Harlequins Berlin 98 als Teil der Fanszene Deutschlands. Ja, und apropos Martin Kind, der wurde ja eben in der Ansprache der Ostkurve an die Mannschaft auch einmal kurz thematisiert. Martin Kind, der Investor von Hannover 96, bekam dann auch nochmal Live-Protest im Niedersachsenstadion zu sehen. Da war nämlich Hansa Rostock zu Gast und die Nordkurve Hannover protestierte. Und zwar: macht denselben Protest nochmal. Alles klar, denselben Protest nochmal und los. Und dann flogen erneut Tennisbälle auf den Platz im Niedersachsenstadion. Ja, und die mitgereisten Rostocker Fans wunderten sich über die fehlende Gastfreundschaft in Hannover, hatten einen Spruchband dabei: keine Tageskasse, keine Eintrittskarte, keine Barzahlung. Hannover 96, Fußballfans, kein Interesse. Tja, und dann lohnt sich zu guter Letzt, und damit binden wir die Protestgeschichten hier und heute auch ab fürs Erste, dann lohnt sich ein weiterer Blick nach Elversberg in der zweiten Liga. Dort spielte die SV Elversberg gegen den ersten FC Kaiserslautern und die mitgereisten Lautra-Fans hatten statt Tennisbälle diesmal Zitronen dabei und warfen eben diese in den Innenraum, hatten dafür ein passendes Spruchband dabei, und zwar: DFL-Investoren machen uns sauer. Und damit binden wir die sechste Folge ab, hier heute in aller Kürze. Aber wir haben noch ein paar Dinge in eigener Sache zu besprechen. Wie gesagt, haben wir jetzt am Dienstag und Mittwoch wieder den DFB-Pokal am Start. Stuttgart in Leverkusen und dann Saarbrücken als letzter verbliebener Drittligist gegen Borussia Mönchengladbach aus der Bundesliga. Und dann am Wochenende, wie gesagt, die große geplante Choreografie im Weserstadion zum 125. Geburtstag des SV Werder. Wir haben aber auch in diesem Jahr noch weitere 125. Geburtstage: Eintracht Frankfurt, VfL Osnabrück, Stuttgarter Kickers und natürlich auch die Sportfreunde Siegen. Alle die werden in diesem Jahr noch 125. Zu guter Letzt noch zwei, drei Anmerkungen in eigener Sache. Zunächst einmal vielen Dank an Jörn Hagedorn vom Flucht nach Vorn Studio für die permanente Beratung und Unterstützung bei der Realisierung dieses Podcast-Projekts. Jörn war im Übrigen auch derjenige, der den coolen Intro-Song produziert hat. Und künftig sollen vor allem die Folgen, in denen ich hier einen Gast erwarte, auch vom Flucht nach Vorn Studio produziert werden. Ja, den findet ihr auf Instagram unter @fluchtnachvornstudio, alles zusammengeschrieben. Den Kurvenhelden-Podcast findet ihr auf Spotify, Apple, Google, Amazon und natürlich in der App von Football Was My First Love. Wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn ihr den Podcast in der App eurer Wahl abonniert. Das hilft uns, anderen empfohlen zu werden und somit letztlich die Belange von Fußballfans einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback zur Folge, egal ob Lob oder Ideen zur Verbesserung. Da gibt es in verschiedenen Apps, auf jeden Fall bei Spotify, auch Kommentarfunktionen, die erreichen uns dann erstmal. Aber auch so natürlich könnt ihr uns jederzeit eine Nachricht schreiben bei Spotify. Apropos, solltet ihr unbedingt auch in unsere Playlist namens Kurvenmelodien reinhören und euch die Playlist da mal abspeichern. Und dort sammeln wir seit Jahren alle Lieder, auf denen die Kurven dieses Landes eigene Texte gedichtet haben. Und sollte euch da ein Song fehlen, dann schreibt uns auch das. Zu guter Letzt, vielen Dank, dass du den Podcast hörst. Und wenn du es nicht schon längst getan hast, folge uns in den sozialen Netzwerken: Instagram, Threads, TikTok, Twitter, Facebook, Blue Skies, Twitch, YouTube oder was auch immer da draußen so unterwegs ist, oder besuch uns einfach mal auf unserer Website kurvenhelden.com. Und jetzt wünschen wir euch eine schöne Woche und gehen mit den Hansa-Fans am Bahnhof in Hannover in die neue Arbeitswoche.